Welche Dimension hatte die Firma auch damals und was hat sich verändert da bis heute? Was macht ihr?
Also wir haben zu dem Zeitpunkt so knapp 2 Millionen Paar Sicherheitsschuhe gefertigt. Mhm. Heute fertigen und versenden wir rund 2,7 Millionen. Also in den letzten 10 Jahren auch nochmal gut gewachsen. Also ein Sicherheitsschuh besteht heutzutage aus 30 bis 50 verschiedenen Einzelteilen. Und das ist eben auch das, was uns ausmacht. Jedes Paar Sicherheitsschuhe fertigen wir komplett selbst.
Also von Kuh?
Von der Kuh zum Schuh.
Von der Kuh zum Schuh, genau. Wenn du den jetzt nimmst, kriegst dann Jemme. Wenn ihr den jetzt einmal für euch.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mittelstars-Podcasts. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Henrik Schapsky. Er erzählt uns, wie er das Unternehmen Atlas in 5. Generation führt und vor allem, wie er mit 1500 Mitarbeitern den Bereich Sicherheitsschuhe in Europa mit dominiert. Das Ganze heraus aus dem Ruhrgebiet, aus Dortmund. Also heute eine echte Ruhrgebiet-Story. Henrik, herzlich willkommen bei uns.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, sehr, sehr gerne. Ihr wart ja nicht zu übersehen. Wir mussten euch einladen. Kannst du dich ganz, ganz kurz in eigenen Worten beschreiben?
Ja, Henrik Schapsky, 31 Jahre alt, komme aus Dortmund, Familienvater, 2 Kinder und ich darf das Unternehmen Atlas in 5. Generation führen, das seit 5 Jahren nun als CEO.
Absoluter Wahnsinn, 5. Generation. Damit erübrigt sich die Frage, ob ihr quasi ein Unternehmerhaushalt wart. Das wart ihr also auf jeden Fall. Wie muss ich mir den Alltag vorstellen, ja, wenn man eine Schuhfabrik hat und sich den ganzen Tag mit Schuhen beschäftigt? Wie war das zu Hause als Kind?
Ja, tatsächlich jederzeit spannend. Wir arbeiten in Dortmund im Dreischichtbetrieb, das eben auch schon zu meiner Kindheit sozusagen. Und da war eigentlich immer was los. Typisch im Unternehmeralltag natürlich morgens, mittags, abends. Man sieht sich, man ist im Austausch. Und ich habe da ganz, ganz viel schon von meinem Vater mitbekommen und auch von meiner Großmutter, die das Unternehmen eben in 3. Generation noch mitgeführt hat. Es ist immer Bewegung. Thema Sicherheitsschuhe ist ganz, ganz viel Technik natürlich dabei. Dadurch, dass wir eben Hersteller sind. Wir sind also sehr, sehr nah am Produkt und auch an der Fertigung.
Ja, und wurdest du als Kind auch dazu genötigt, in den Ferien und auch überall sonst mitzuarbeiten, das gegen eine geringe Entlohnung?
Das sogar freiwillig tatsächlich.
Okay.
Ja, natürlich. Logistik, Gabelstapler fahren, lernen durfte man und all diese Sachen. Aber eben auch in der Produktion mitzuarbeiten. Ich habe das immer super, super gerne gemacht. Ab und zu mussten mal Freunde mitkommen, die durften auch mithelfen. Hat Spaß gemacht und macht noch immer Spaß.
Und das ganze Thema Schule, also ihr seid ja in Dortmund sitzt die Firma. Mhm. Das heißt, du bist auch im Ruhrpott, im Ruhrgebiet zur Schule gegangen.
In der Tat. Ich bin klassisch zur Grundschule gegangen, natürlich dann Gymnasium und dann habe ich mich nach der 10. Klasse dazu entschieden, nochmal 2 Jahre ins Ausland zu gehen, auf ein Internat und dort mein Abitur abzulegen. Ja. Tatsächlich auch das freiwillig. Mich hat es nochmal irgendwie im Rahmen der Schule mit 32 Leuten im Klassenraum dazu bewegt, hey, ich möchte mal irgendwie hier raus und hatte eben die Möglichkeit, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben. Bin dann für 2 Jahre nach Wales gegangen und dort dann mein IB, mein internationales Abitur abgelegt.
Und hast du während deiner Schulzeit irgendwelche Schulhofdeals gemacht, Partys veranstaltet? Also wir haben ja ganz, ganz viele Leute sitzen, die irgendwie nebenbei schon etwas gemacht haben, um Geld zu verdienen und da so ein bisschen auch quasi infiziert worden mit diesem Unternehmervirus. Hast du da auch irgendwelche Geschichten gedreht?
Nicht finanziell motiviert, aber ich war Schülersprecher. Das war eine schöne Sache. Headboy als Deutscher auf einem englischen Internat. Okay. 600 Schülerinnen und Schüler. Und das war dann schon auch wirklich eine tagesfüllende Aufgabe. Generell das Thema Internat. Eine Zeit, die mich absolut geprägt hat, quasi schon montags bis freitags 12-Stunden-Tage zu haben. Morgens mit der Kirche hat es begonnen, also wirklich sehr gläubig erzogen auch auf dem Internat und dann bis abends Sport. Hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, das begleitet mich heute noch.
Aber das war schon so, also erste Reihe war für dich scheinbar immer auch okay.
Ja, ich habe da immer gerne auch mal die Hand gehoben, wenn es darum ging, dass vorne einer mitmischen darf und das habe ich dann gemacht und ja. Freiwillige vor.
So, dann heißt Schule, Internat abgeschlossen, dann noch ein Studium eingeschoben oder direkt in die Firma?
Dann noch ein Studium eingeschoben, an der WAU in Fallenda gestartet und tatsächlich habe ich das Studium nicht zu Ende gebracht. Shame on me, muss man sagen. Heutzutage blicke ich ein bisschen drauf zurück und sage, Mensch, irgendwie mache ich das dann doch nochmal zu Ende. Mir fehlt, glaube ich, nur noch fast die Bachelorarbeit. Aber Motivation an alle, macht das Studium zu Ende. Es hat bei mir aber auch mit den rudimentären Studiengrundzügen auch ganz gut geklappt.
Ich finde es total sympathisch. Ich glaube, wenn wir ganz, ganz wenige Leute bisher erst den Podcast gehabt, die ja gesagt haben, ich habe das Studium noch nicht zu Ende gebracht. Dann quasi noch nach WAU, also Otto Beisheim School of Management, die ja, soweit ich weiß, die Wiege für die Sambas waren und für eine unglaubliche Anzahl an sehr digitalen Unternehmern. Ne? Also es ist ja bis heute eine der Hochschulen quasi dafür.
Ja. Ich musste mich entscheiden zwischen Fallendar und Frankfurt zur EBS zu gehen, habe mich dann für den Rhein entschieden. Ja, war eine tolle Uni, ist auch eine tolle Uni. Viele Unternehmer, die daraus hervorgegangen sind. Und ja, mich hat es dann aber doch zurück ins Ruhrgebiet gerufen, von Koblenz aus. Und deshalb bin ich dann bei uns ins Unternehmen eingestiegen.
Ich wollte gerade sagen, das war ja die Zeit, wo du studiert hast. Das war 2012, 13 oder was in der Richtung?
Ja,
2012, du bist ja noch 2013. Sehr jung.
Ja.
Wie alt bist du?
31.
Ja, Frechheit. Ja. Frechheit. Bitte an den Philipp hier, bitte nur noch Leute aussuchen, die definitiv älter sind als ich. Das geht gar nicht. Du bist ja quasi in der Zeit da gewesen, wo der Oliver Samba aber schon regelmäßig da war und dafür auch geworben hat, dass Leute nach Berlin kommen, ne, und hier Internetunternehmen bauen.
Klar, also dieser Austausch, gerade bei den Erstsemestern schon sozusagen, dass die Unternehmen herankamen, die Unternehmensberatung, ich war für die völlig uninteressant, weil ich wollte eigentlich nie in eine Unternehmensberatung. Das war für mich eigentlich irgendwie klar. Ich fand das nie so reizvoll. Von daher war ich da für die Castings nicht so geeignet. Für mich war der Weg eigentlich relativ klar. Ich will Schuhe machen.
Also das stand absolut fest. Für dich war klar, ich gehe nach dem Studium in den Betrieb.
Ja, definitiv. Da gab es eigentlich auch keinen Plan B. Nein.
Okay, wie alt warst du, als du zurückgekommen bist?
Ja, 21.
21, dein Vater, voll im Saft, quasi Eigentümer des Unternehmens, der wollte auch, dass du kommst?
Ja, definitiv. Der hat natürlich auch das eine oder andere Mal gefragt und auch die Wege dahin bereitet, dass ich es mache. Und wir haben es dann eben auch zusammen gemacht und habe unheimlich viel von ihm auch gelernt in den Jahren.
Ich brauche unbedingt mal die Atlas-Story. Also wenn wir das heute so grob zusammenfassen, ihr habt knapp 1500 Mitarbeiter, seid, was Sicherheitsschuhe angeht, in Europa bestens vertreten. Also auch eine der Brands, auf die man ganz, ganz schnell kommt. Macht, glaube ich, deutlich über 100 Millionen Umsatz, also auch Unternehmen einer schönen Größenordnung. Wie hat das Ganze angefangen? 1910 weiß ich, aber ich will unbedingt die Story von Atlas hören.
Klar, gerne. 1910 gegründet, quasi von meinem Urgroßvater, damals dann Sicherheitsschuhe gefertigt für die lokale Stahl- und Kohleindustrie. Sicherheitsschuhe waren ganz einfach, ein bisschen Leder oben und unten drunter eine Buchenholzsohle. Das war quasi damals die Technologie. Ja, Holzsohlen hat man verwandt, klar.
Aber Vollholz, nicht
Vollholz, natürlich, nein, kein Furnier, sondern wirkliches Buchenholz, das hat man genutzt, das war eben ja langlebig tatsächlich und das war erstmal State of the Art 1910 und das hat man dann eben weiterentwickelt kontinuierlich und wir haben quasi morgens gefertigt und nachmittags dann mit dem LKW sind wir an die Zechen gefahren und haben dort die Schuhe quasi vom LKW verkauft. Ja, ganz kleine Tagesproduktion, 60 Paar Schuhe in den Anfängen und dann kontinuierlich eigentlich mit dem Ruhrgebiet auch gewachsen in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren. Wenn man überlegt, wir hatten in den 50er Jahren allein 500.000 Mitarbeitende in der Bergbauindustrie im Ruhrgebiet. 500.000 Leute. Heutzutage können wir die an zwei Händen abzählen. Das hat uns also auch bewegt und natürlich war das auch immer wieder von Wandel geprägt. Ja, dritte Generation, ganz, ganz maßgeblich meine Großmutter, die quasi ins Unternehmertum dann auch ins kalte Wasser geschmissen wurde. Ja. Mein Großvater ist 1971 plötzlich verstorben. Meine Großmutter hatte zu Hause noch 5 Kinder, 5 Söhne, alle im Alter von 5 bis 12 Jahren.
Also hast du noch nichts zu gebrauchen? Vom
Nein,
Alter her,
quasi ja. Zumindest noch nicht wirklich das Unternehmen Krass. Fortzuführen. Und ja, sie ist dann quasi wirklich als Hausfrau vor diese Herausforderung gestellt worden, das Unternehmen fortzuführen. Also und das
vorher keinen Tag im Betrieb in dem Sinne, dass sie da mitgearbeitet
nein,
hätte?
Nein, natürlich nicht.
4 Kinder, Witwe und das Unternehmen mit 100 Mitarbeitern?
Fünf Kinder. Eben das Unternehmen und sie hat sich ganz klar dafür entschieden, sie möchte das Unternehmen fortführen. Sie musste es aber auch fortführen, denn es war quasi die Ernährungsquelle für die gesamte Familie und hat dann eben gesagt, okay, ich mache hier weiter. Wir hatten gerade eine grüne Wiese gekauft in Dortmund-Wickede im Gewerbegebiet, um dort die Produktion aufzubauen, neues Gebäude errichtet, Kredite aufgenommen, auch verschuldet zu dem Zeitpunkt und dann quasi wirklich ja, hands-on das Unternehmen fortzuführen und das hat sie ganz, ganz viele Jahre lang geprägt. Das war eine sehr, sehr schwere Zeit tatsächlich.
Das glaube ich.
Großes Ereignis dann nochmal unser Brand 1979, auch alles in den 70ern passiert, also, wo wir dann abgebrannt sind.
Das hat sie alles hinbekommen, hat die Fabrik quasi ins Laufen bekommen, hat die 5 Kinder durchbekommen, die 5 Jungs und 1979 brennt dann auch noch die Fabrik.
Und dann brennt es nochmal.
Aber 1979 kein externer Einfluss, war ein Unfall, oder?
Ja, war ein Unfall tatsächlich. Man hat zu dem Zeitpunkt noch Kartonagen eben in dem Betriebshof draußen verbrannt und dann gab es eben einen technischen Defekt, sodass die Flammen ins Innere geschlagen sind und dann ist unsere Schuhfabrik 1979 wirklich einmal, im wahrsten Sinne des Wortes, abgebrannt. Und das war eigentlich einer der absoluten Tiefpunkte so in unserer Geschichte. Denn als Produktionsunternehmen ist man ja auf die Lagerware natürlich angewiesen, die dort bevorratet wurde, aber eben auch auf die ganzen Maschinen. Dort stand ja eine komplette Schuhfabrik quasi und die war abgebrannt.
Wie viele Leute haben da gearbeitet?
Circa 80 Personen zu dem Zeitpunkt.
80 Personen? Ihr sagst ja, okay, brennt ab. Ist versichert? Fragezeichen. Ich weiß ja, wie Versicherungen heute funktionieren, in etwa. Wie war das vor 55 Jahren?
Ja, tatsächlich ähnlich, aber unser großes Thema war, wir hatten gerade eine neue Produktionsanlage für 1 Million D-Mark erworben und die war wenige Tage zuvor angeliefert worden. Also der Risikoübergang war schon bei uns, das Gerät stand dort schon, die Maschine war aber noch verpackt. So, und da fühlte sich dann weder die Transportversicherung noch die Inventarversicherung der Schuhfabrik für verantwortlich. Ja, und das war dann futsch. Die Maschine war futsch, aber vor allen Dingen war die auch finanziert. Das heißt, das ganze Thema wurde nur noch größer, denn man hatte nun nicht nur keine Schuhfabrik mehr, sondern eben auch noch einen großen Schuldenberg.
Also ich wollte gerade sagen, ihr habt ein Produkt, was ja sehr, scheint mir zumindest sehr B2B-lastig ist. Mhm. Das heißt also, da wird den Tag verbraucht, die gehen jeden Tag kaputt, da muss Nachschub geliefert werden. Eure Ware ist verbrannt, ihr könnt nicht mehr produzieren und ihr habt darüber hinaus noch eine Fertigungsstrecke für 1 Million D-Mark, was ist heute auch viel Geld, was damals sehr, sehr viel Geld
absolut
war, die ihr in keinster Weise einsetzen konntet, die nicht mitversichert war, die aber schön abzahlen durftet, sehr wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, Gebäudeschaden, Warenschaden schon irgendwie versichert, obwohl mit Versicherung rumstreiten auch immer sehr, sehr unlustig ist. Mhm. Wie lange hat es gedauert, bis ihr wieder zurück wart an der Arbeit?
Ja, es hat tatsächlich insgesamt fast 3 Jahre angedauert, um die Produktion dann wieder aufzubauen, um zu renovieren, neu zu bauen, die Anlagen dort wieder hinzubekommen. Und der große Fokus meiner Großmutter lag eben darauf, wir wollen die Kunden nicht verlieren. Denn wenn der Kunde einmal weg ist, der kommt so schnell nicht wieder. Zu dem Zeitpunkt musste man sich dann bei Wettbewerbern mitbedienen, gemeinsam dort Produktionskapazitäten zu bekommen, nachts mal Schuhfabriken zu nutzen, die eben nicht in Betrieb waren. Und dann haben wir mit unserem Team und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja teilweise jetzt in den letzten Jahren in Ruhestand gegangen, die diese Zeit noch miterlebt haben. Ich habe erst im Dezember letzten Jahr jemanden verabschiedet, der war 45 Jahre bei uns, der hat die Zeit mitgemacht. Und wenn man dann eben von denen nochmal aus erster Hand erfährt, was das für eine emotionale Zeit auch war, denn da hat man auch nicht als Mitarbeiter mal eben irgendwo einen neuen Job bekommen, sondern man hat wirklich an der Firma gehangen und das war auch die Existenz. Und ja, das war eine große, große Leistung, die da erbracht wurde, das so wieder ans Laufen zu bekommen.
Also über 3 Jahre hinweg seid ihr dann quasi in die zweite oder dritte Schicht in andere Schuhfabriken rein, habt da eure Schuhe gefertigt, um weiterhin die Kunden bedienen zu können, ja. Also Wachstum war ja eigentlich gar nicht möglich, sondern es ging ja um das Bedienen der Bestandskunden, genau ums Überleben. Konnte dann nach 3 Jahren wieder produzieren. Das hatte dann die Oma alleine geführt, das Geschäft? Oder gab es auch Co-Geschäftsführer oder wie hat sie sich da organisiert auch?
Nein, es gab wohl eine kaufmännische Leiterin, aber sie war eben in dritter Generation dann plötzlich verantwortlich. Die Kinder waren eben noch nicht so weit und sie hat das Unternehmen dann durchgebracht, bis die Kinder dann mal so langsam volljährig wurden, um dann auch mitzuarbeiten. Und so hat mein Vater eigentlich das Schusterhandwerk sozusagen auch von der Pika auf gelernt, denn er musste dann eben mit 16, 17, 18 auch schon mit ran und wirklich Schuhe produzieren.
So, dann 5 Jungs. Davon haben wir bestimmt eine ganze Menge dann, als sie soweit waren, im Unternehmen mitgearbeitet. Oma wahrscheinlich alleiniger Eigentümer. Dann wird es ja schon interessant. Irgendwie 5 Jungs und Firmenanteile, wer arbeitet wo, wie man das aufteilt.
Ja.
Dein Vater zum Schluss als 4. Generation hat sich dann durchgesetzt.
Ja, richtig. Also es waren zunächst tatsächlich alle Brüder noch mit im Unternehmen in verschiedensten Funktionen und ja, es hat sich dann eben so der Weg geebnet, dass die ausgeschieden sind aus dem Unternehmen, verschiedensten anderen Tätigkeiten nachgegangen sind und er hat dann eigentlich zuletzt das Unternehmen eben alleine auch in 4. Generation geführt.
Ja, und dann kamst du.
Und dann kam ich dazu, ja genau, direkt nach dem Studium in 5. Generation und war in den Startlöchern, hatte Lust auf das Thema Sicherheitsschuhe, auf das Thema, auf die Branche Workwear. Total spannend, wir sind überall da, wo gearbeitet wird und das ist ganz, ganz breit gefächert.
Wann bist du rein? Also nach dem Studium war 2000?
Ja, 2015,
okay.
Ja, also ziemlich genau vor 10 Jahren.
Was hast du vorgefunden damals? Also welche Dimension hatte die Firma auch damals und was hat sich verändert da bis heute? Was macht ihr?
Ja, was machen wir? Also wir haben zu dem Zeitpunkt so knapp 2 Millionen Paar Sicherheitsschuhe gefertigt. Mhm. Heute fertigen und versenden wir rund 2,7 Millionen Paar Sicherheitsschuhe. Also in den letzten 10 Jahren auch nochmal gut gewachsen. Das Unternehmen nach wie vor gut aufgestellt, natürlich etwas kleiner, das Team war etwas kleiner. Mhm. Wir hatten aber eben auch schon 2015 unsere eigene Fertigung in Brasilien, die in die 2006 aufgebaut wurde. Und ja, es war ein guter Grundstein, auf den ich aufbauen durfte.
Wie verteilt sich das? Wie viele Leute seid ihr in Deutschland? Wie viele seid ihr in Brasilien?
Wir sind gut 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Brasilien und gut 300 in Deutschland.
Warum Brasilien? Was macht ihr da?
Ja, wir fertigen dort die Schuhoberteile, die sogenannten Schäfte, sozusagen der Schuh ohne Sohle. War eine Entscheidung in den 2000ern, die gefällt werden musste. Viele unserer Wettbewerber sind nach Asien gegangen. Mein Vater hat gesagt, hey, wir wollen nicht nach Asien, wir wollen dahin gehen, wo es gute Rohstoffe gibt. Und das war bzw. ist immer noch das Leder. Und dort im Süden Brasiliens weiden die Black Angus und Red Angus ganzjährig auf den Weiden. Und da sind wir ganz, ganz nah quasi an den Rohstoff gegangen und haben dort zunächst ein kleines Atelier gekauft mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das eigentlich konsequent aufgebaut und ausgebaut mit mittlerweile 3 Standorten und 1200 Beschäftigten.
Also ich überlege gerade, dein Vater ist irgendwann 2006 als lokaler Dortmunder Unternehmer, hat er Brasilien für sich entdeckt und war so vorausschauend, dass das als Rohstoff, als Zulieferant von den Arbeitskräften für euch so bedeutend sein kann, dass heute 80% fast eurer Mitarbeiter arbeiten.
Ja, absolut.
Das ist Wahnsinn, 1200 Leute in Brasilien.
Ja. Ganz, ganz große Wertschöpfung, die wir dort im Süden Brasiliens betreiben. Und das ist eben auch das, was uns ausmacht. Denn wir sind wirklich Sicherheitsschuhhersteller. Jedes Paar Sicherheitsschuhe fertigen wir komplett selbst.
Also von
Kuh? Von der Kuh zum Schuh.
Von der Kuh zum Schuh, genau.
Ja,
wenn du den jetzt nimmst, kriege ich dann jemand. Wenn ihr den jetzt einmal für euch.
Ja, ganz, ganz aufwendiger Prozess. Also ein Sicherheitsschuh besteht heutzutage aus 30 bis 50 verschiedenen Einzelteilen, die eben in der entsprechenden Qualität zusammengeführt werden müssen. Und da haben wir eben einen ganz, ganz großen Vorteil, denn wir bekommen dort wirklich noch gute Fachkräfte, Näherinnen und Näher, die in den Betrieben arbeiten. Wir haben absolut europäische Standards, ganz viele europäische Maschinen, die wir dort nach Brasilien gebracht haben, um dort die Produktion eben ja wirklich nach europäischen Standards aufzubauen.
Ist das ein Standort in Brasilien?
3 Standorte insgesamt. Okay. Lajado, Bom Retiro, Teutonia, ganz im Süden Brasiliens. Mhm. Sehr, sehr deutsch geprägt. Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen Deutsch. Hat auch historische Gründe. Sind mal ganz, ganz viele Deutsche, speziell aus der Hunsrück-Region, dort ausgewandert in Süden Brasiliens. Und ja, die Sprache wird dort heute noch gelebt und vor allem auch die deutsche Kultur.
Führt es einer von euch vor Ort im Sinne von, also wer ist dafür verantwortlich für Brasilien?
Ja, mein Vater ist einen Großteil seiner Zeit in Brasilien und führt das Unternehmen dort. Wir haben aber auch eine Geschäftsführerin.
Brasilianerin denn?
Die ist Brasilianerin, genau. Und die verantwortet dort die Geschäfte.
Und von der Fertigung alles, was Leder und der Schaft des Schuhs ist, also das Oberteil, der Schaft, ne? Im Plural von Schaft des Schäfte habe ich gelernt.
Ja,
ne? Okay,
richtig.
Sehr gut. Das wird in Brasilien so vorbehandelt, konfektioniert und Co., dass das zum Schluss nach Deutschland gebracht wird. Und ihr verheiratet das dann quasi an einem Standort in Dortmund, in Deutschland nur ein Standort.
Korrekt.
Da wird verheiratet mit der Sohle.
Richtig. Wir fertigen in Dortmund im Dreischichtsystem die Laufsohlen für unsere Produkte. Das ist ein Polyurethanschaum, den wir dort nutzen.
Ja.
Sehr, sehr aufwendiger chemischer Prozess. Das ist ein Rohmaterial, Polyol, Isocyanat, beides Komponenten, die zu uns geliefert werden, dann im Haus veredelt werden und dann wird die Sohle eben angeschäumt. Das ist ein geschlossener und sehr automatisierter Prozess. In Dortmund haben wir neben unseren 300 Kolleginnen und Kollegen auch 60 Roboter im Einsatz, die dort wirklich eine sehr, sehr hohe Fertigungsquote haben.
Roboter im Sinne von KUKA-Roboter, sowas Großes?
Ja,
oder?
Genau. KUKA, ABB, verschiedenste Hersteller, geht es häufig um das Handling und die Bearbeitung der Schuhe. Wir haben zum Beispiel nach dem Anformungsprozess der Sohle einen Austrieb, der abgeschnitten werden muss. Mhm. Das machen wir schon automatisiert. Sonst könnten wir auch tatsächlich in Deutschland nicht fertigen, wenn wir nicht so einen großen Automatisierungsgrad hätten.
Was kann euer Schuh? Was kann Sicherheitsschuh? Wo ist da die Range? Wer benutzt den und was muss der können, damit es ein Sicherheitsschuh ist?
Ja, also grundsätzlich das Thema Sicherheitsschuh ist in Europa über eine Norm geregelt, die EN ISO 20345. Das ist sozusagen der grobe Rahmen, in dem wir uns bewegen müssen. Diese Norm setzt Mindeststandards. Unser Anspruch ist natürlich, weit, weit mehr zu liefern als die Norm. Denn wir wollen nicht nur einen Sicherheitsschuh liefern, sondern wir wollen ein Produkt liefern, was den Arbeitenden ganztägig begleitet, was ihn unterstützt. Ja, wir haben verschiedenste Branchen, Automobil, Bau, Chemie, Energieversorgung, Handwerk, ganz, ganz viele Bereiche, überall dort, wo gearbeitet wird, wo ja sozusagen gehobelt wird, wo Späne fallen, dort sind unsere Produkte im Einsatz. Und das bei Wind und Wetter, aber auch eben in der Logistik im Indoor-Bereich, wo Mitarbeitende 10 Kilometer, 15 Kilometer auf Betonfußböden laufen. Dort müssen wir besonders dämpfende Produkte haben, besonders atmungsaktive Produkte, um letztlich den Mitarbeitenden bestmöglich zu unterstützen bei seiner Arbeit.
Das heißt, ihr beginnt quasi irgendwo bei, es wird orthopädisch, der Mitarbeiter muss den ganzen Tag seinen Körper beanspruchen, weil er 10, 15 Kilometer im Lager laufen ist. Aber zum Schluss ist es auch so, dass der Dachdecker, der sich einen Nagel eintritt, der darf nicht zum Fuß weitergehen. Wenn jemand Absolut. In Säure arbeitet, auch das säurebeständige Schuhe. Also wir reden von einem Produkt, was 3 bis 12 Monate hält wahrscheinlich. Irgendwas da, was höchsten Beanspruchungen ausgesetzt ist.
Absolut. Es ist ein Produkt, was letztlich den Fuß und auch Leib und Leben schützt, zum einen. Tragezeit 3 bis 12 ist sehr groß gefasst. Mhm. Wir hoffen immer, dass ein Produkt gut ein Jahr hält. Aber sie sind wirklich, ja, guter, robuster Sicherheitsschuh ist schon ein Investment und das muss auch lange halten. Aber es hängt ganz, ganz klar vom Verschleißgrad ab. Das kann man so pauschal auch gar nicht sagen.
Wer sind eure Kunden?
Ach, eigentlich alle Unternehmen im Bereich der Industrie, aber auch des Mittelstandes, Logistikunternehmen, produzierende Unternehmen, Bauhauptgewerbe, Maschinenbau, ganz, ganz viele Branchen, in denen wir unterwegs sind. Deshalb haben wir auch ein Produktportfolio mit rund 450 verschiedenen Modellen. Es gibt also nicht den Sicherheitsschuh, sondern es gibt eine Vielzahl. Und wir gehen in die Unternehmen und beraten optimal.
Also wirklich Modelle. Das sind nicht ein Modell mit 12 Farben, sondern nicht 12 Modelle. Nein. 450 Modelle.
Ja, 450 verschiedene Modelle für die ganz vielen Einsatzbereiche, die es gibt. Wir kommen immer aus dem Ansatz von branchenspezifischen Sicherheitsschuhen.
Ja.
Diesen Satz haben wir mal vor 20 Jahren geprägt, den leben wir heute noch. Wir wollen eben das Produkt bestmöglich auf die Anforderungen der Branche zuschneiden.
Wie kommt der Kunde auf euch zu oder wie sehr könnt ihr maßschneidern für den Kunden? Also ich sag mal, es gibt Baubetriebe mit 50 Mitarbeitern und es gibt Chemiebetriebe mit 100.000 Mitarbeitern. Das sind alles irgendwie eure Kunden. Wie muss ich mir den Alltag bei euch vorstellen? Weil Sicherheitsschuh kauft man, also den kann man bestimmt bei Amazon kaufen, aber ihr scheint irgendwie eine andere Sparte noch primär zu bedienen.
Absolut. Also wir arbeiten gemeinsam mit dem technischen Fachhandel zusammen, zum Beispiel aber auch mit Berufsmodenhändlern, also Handelspartner, die spezialisiert sind, um die Unternehmen von Kopf bis Fuß zu betreuen, aber auch mit Unternehmen im Bereich Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit. Dort sind wir im engen Austausch, fahren gemeinsam mit unserem Vertriebsaußendienst, der europaweit flächendeckend vertreten ist, zu den Unternehmen und betreuen dann optimal und setzen uns gemeinsam mit den Beteiligten an den Tisch. Das kann der Betriebsrat sein, das kann die Arbeitssicherheit sein, das kann der Einkauf sein. Also ganz, ganz viele Beteiligte, denn das Thema Sicherheitsschuhe ist häufig in den Unternehmen ein sehr, sehr emotionales Thema. Ja, Schuhe sowieso.
Ja.
Und dann versuchen wir eben zu verstehen, was sind die Herausforderungen, die der Kunde hat. Gibt es besondere Merkmale? Gibt es häufige Arbeitsunfähigkeiten aufgrund von zum Beispiel Muskel-Skeletterkrankungen? Da können wir mit Sicherheitsschuhen gegensteuern, denn der Fuß ist das Fundament und das ist ganz, ganz wichtig. Wissen auch viele nicht.
Ja.
Ein Viertel aller Knochen stecken in den Füßen. Ja, also das ist sozusagen die Basis und ein gesunder Fuß ist meistens auch das Fundament für einen gesunden Körper.
Aber das heißt, es geht dann rein über, wir sind Schuhhersteller, ihr seid ja dann irgendwie auch Gesundheitsberater. Also ihr guckt euch dann wirklich auch an, Arbeitsunfälle, was sagen die Mitarbeiter, besonders für Rückenschmerzen, Fußschmerzen, was auch immer. Also, aber wie genau kennt ihr den Mitarbeiter? Vermesst ihr? Also wie convenient ist das und wie angepasst ist es, was ihr da anbietet?
Ja, wir sind tatsächlich Sicherheitsschuhhersteller, aber ein ganz, ganz großer Teil unseres Jobs ist heutzutage das Thema Dienstleistungen. Wir fahren mit unseren Fahrzeugen zu den Unternehmen an die Werkbänke und führen 3D-Fußvermessungen durch.
Mhm.
Wir haben Orthopädie-Schuhmacher, Meister und MeisterInnen, die europaweit unterwegs sind. Und wenn sozusagen das Geschäft abgeschlossen ist, man sich am Tisch einig ist, um es salopp zu sagen, und wir den Auftrag haben, dann fahren wir raus und vermessen teilweise auch Tag und Nacht im Dreischichtbetrieb und nehmen uns die 3, 4, 5 Minuten Zeit für den Mitarbeiter. Er stellt sich auf den 3D-Scanner und wir machen eine exakte 3D-Vermessung über die Länge und auch die Weite des Fußes und matchen dann das optimal mit unserem Produktportfolio. Es geht aber auch darum, einmal zu verstehen, welche besonderen Probleme hat denn der Mitarbeiter? Wir stellen ihm Fragen, hast du Schmerzen, wo drückt der Schuh im klassischen Sinne? Und das Feedback sammeln wir eben mit ein und verarbeiten das auch anonymisiert, um daraus dann eben bestmöglich Maßnahmen abzuleiten. Das Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist doch heutzutage, dass sie ja möglichst lange ihre Beschäftigten im Unternehmen halten. Wir müssen alle immer länger arbeiten, wahrscheinlich noch 70 und weiter hinaus. Wir werden es sehen. Und da ist eben das Thema persönliche Schutzausrüstung ganz, ganz wichtig und hat einen hohen Stellenwert und davon profitieren wir eben auch.
Das klingt auch nach einem ziemlich guten Service der Arbeitgeber. Also es ist ja auch eine Qualitätsentscheidung. Ich meine, du kommst zu mir ins Unternehmen, ich habe 500 Mitarbeiter auf den Baustellen draußen, ihr vermesst dann jeden Fuß. Das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Ist ja auch so, ne? Die Leute denken immer, ich habe bei Nike eine 44, also habe ich auch bei eurem Schuh eine 44. Ja. Das ist ja nicht so. Das ist eine grobe Richtung, die man da einschlagen kann. So, dann seid ihr durch. Dann bekommen die Mitarbeiter zumindest mal alle Schuhe in der richtigen Größe und auf ihren Einsatz abgestimmt.
Ja.
Und wenn 4 Wochen später aber neue Mitarbeiter beginnen, wie bleibt ihr denn up to date? Also ist ja schon ein cooler Service auch, aber...
Ja, absolut. Da müssen wir auch digital an den Kunden herantreten. Mhm. Wir haben seit einigen Jahren eine eigene App entwickelt, mit der eben durch eine Kameramessung sozusagen die Schuhgröße und Weite ermittelt werden kann, um eben auch Einzelbedarfe abzudecken. Mhm. Wir haben als in der Kundschaft große Bauunternehmungen, die haben verschiedenste Baustellen, ja, sei es Tunnelbau oder Straßenbau. Dort sind Kolonnen im Einsatz, da stößt ein neuer Mitarbeiter dazu, der möchte einen Atlasschuh haben. Dann müssen wir dort vor Ort die Größe vernünftig ermitteln, denn das ist eigentlich die Basis. Mhm. Tragekomfort und Fitting, da muss erstmal der richtige Schuh sozusagen an den Fuß.
Was kostet ein Schuh ungefähr?
Ja, im VK circa 70 bis 120 Euro, je nach Modell.
Okay, jetzt sagst du, ihr wollt, dass der Schuh eigentlich ein Jahr hält, das ist eine gute Pi mal Daumen, dann ist es ja trotzdem so, wenn ich mir jetzt den gesamten Mitarbeiter vorstelle, den Helm nehme ich jetzt mal weg, aber ich nehme so Jacken, T-Shirts, Arbeitshosen und Co., dann seid ihr eigentlich in einem Bereich, wenn der Schuh wirklich ein Jahr hält, da habt ihr quasi von dem Gesamtwarenkorb ja noch relativ wenig mit 70 bis 120 Euro. Also wenn du so denkst, Pullover, Jacken und Co., die ja noch auch mal kaputt gehen, da ist wahrscheinlich der Churn ein bisschen größer noch. Mhm. Ihr macht nur Schuhe oder macht ihr auch andere Sachen?
Wir fertigen nur in Anführungsstrichen Sicherheitsschuhe. Der Trend geht aber tatsächlich auch zum zweiten Paar Sicherheitsschuhe, denn man hat teilweise ein Wintermodell oder ein Sommermodell. Man sollte auch aus hygienischen Gründen ab und zu mal das Schuhpaar wechseln. Also da gibt es auch nochmal Reserve. Aber ja, tatsächlich im gesamten Warenkorb, der teilweise mit Sicherheit schnell mal vierstellig ist bei so einer persönlichen Schutzausrüstung, haben wir noch einen überschaubaren Teil, der aber dennoch sehr, sehr wichtig ist.
Wie individualisierbar ist das sowohl für das Unternehmen, also macht ihr quasi auch Unternehmensideen, Editionen, Fragezeichen, oder auch für den Mitarbeiter? Also geht es noch über die richtige Schuhgröße hinaus?
Ja. Gerade in den letzten Jahren hat sich das Thema Corporate Fashion wirklich etabliert. Wir haben viele Unternehmen, die an uns herantreten und sagen, okay, der Sicherheitsschuh ist ein Teil der Uniform des Mitarbeiters, wenn man es so möchte. Und er ist auch ein Aushängeschild. Könnt ihr auch unsere Unternehmensfarben mit in das Produkt bringen? Ja, das können wir. Wir können auch ein Logo mit aufbringen. Das sind Themen, die uns in den letzten Jahren bewegt haben. Und das können wir auch sehr, sehr schnell eben dank unserer eigenen Fertigung umsetzen. Aber wenn wir über Individualisierung reden, dann sprechen wir nicht nur über das Schuhäußere, sondern auch über das Schuhinnere. Und da setzen wir eben an, das Thema Individualisierung in die Einlegesohle zu bringen. Und da haben wir gerade in den letzten Jahren ganz, ganz klaren Fokus drauf gelegt, wie können wir den Schuh noch besser zum Träger passend machen und nutzen dafür eben verschiedenste Technologien für die Einlegesohlen.
Weil Einlegesohle einfacher zu bearbeiten als Schuh?
Korrekt.
Und ihr könnt mit der Einlegesohle quasi dem Fuß entgegenkommen?
Absolut. Das ist ja sozusagen die Unterseite des Fußes. Dort können wir dämpfen, aber auch stützen und führen. Dort können wir auch über orthopädische Einlegesohlen Korrekturen vornehmen. Und das ist sozusagen ein guter und vor allen Dingen wirtschaftlicher Weg, um den Schuh passend zum Träger zu machen.
Okay. Also jetzt hat dein Vater relativ früh die Entscheidung getroffen, nach Brasilien zu gehen. Ihr seid aber nicht weltweit aktiv, ihr seid europaweit aktiv. Wie stark ist der Umsatz im Kernland Deutschland gegenüber dem Rest Europas ungefähr? Also wie verteilt sich das heute?
Ja, von unseren rund 165 Millionen Euro Umsatz setzen wir mittlerweile 30% im europäischen Ausland um. Tendenz steigend. Wir haben ganz klaren Fokus auf die zentraleuropäischen Märkte. Mhm. Polen, Ungarn, Tschechien. Jetzt gerade gründen wir uns Niederlassung in Rumänien. Also der Fokus liegt auf Internationalisierung.
Okay. Aber erstmal Europa als jetzt die nächste Asien. Ich meine, Asien ist wahrscheinlich, muss man gucken, auch wie spannend das ist. USA ist wahrscheinlich ein spannender Markt, würde ich denken.
Nordamerika mit Sicherheit, spannender Markt, klar.
Jetzt meine ich rausgehört zu haben, dass ihr sehr aus einem B2B-lastigen Vertrieb kommt, also wirklich dann auch mit Key-Accountern, mit Kundenbeziehungen, die ihr seit 50, 100 Jahren teilweise pflegt. Das heißt, also einmal Fachhandel, denn das ganze Thema mit, wir steuern zehntausende Paar Schuhe an große Energiekonzerne, Baukonzerne und Co. ab. Was ist mit dem Thema Online?
Ja, ich bin 31 Jahre alt, ich meine in Zeiten von E-Commerce quasi groß geworden. Thema, was uns auch bewegt, wir haben vor wenigen Wochen unseren digitalen Flagship-Store gelauncht. Wir haben uns aber in den letzten Jahren ganz, ganz klar darauf fokussiert, erstmal das B2B-Thema voranzutreiben. Unsere Fachhandelspartner sind bereits online mit unseren Produkten aktiv und wir haben das Ganze jetzt eben nochmal aufgesattelt, auch mit einem eigenen Shop.
Also ihr habt jetzt seit wenigen Wochen den ersten eigenen Endkundenshop.
Ja, großes Thema, große Herausforderung für uns als Sicherheitsschuhunternehmer, sich quasi mit diesem Thema E-Commerce auseinanderzusetzen. Haben wir uns auch ein Stück weit schwer getan, haben wir aber auch mit einem eigenen Team aufgesetzt, was tatsächlich auch nicht in Dortmund, sondern in Berlin sitzt und die denken das Thema E-Commerce für uns.
Habt ihr eigene Stores, also wo man reingehen kann und kaufen kann?
Tatsächlich nur ein Ladengeschäft in Dortmund, direkt am Unternehmen angesiedelt, aber nein, sonst nicht.
Okay. So, Schuhe heute 450 Stück. Du sagst, also es gibt ja, mir fällt, wenn ich in dem Bereich denke, fällt mir noch Hike sein als Schuhproduzent oder als jemand, der Sicherheitsschuhe herstellt. Mhm. Engelbert Strauß, weiß ich, hat irgendwie die ganze Palette, also vom Zollstock über die Jacke hin zum Schuh. Das wäre also auch etwas, wo ihr euch auch Gedanken macht, was wäre denn der nächste Wurf quasi, was ist nah am Schuh dran, was brauchen unsere Kunden eh? Das liegt ja irgendwie auf der Hand.
Ja, also grundsätzlich haben wir ganz, ganz klar in die Marke Atlas investiert. Sportsponsoring, man findet uns heutzutage eigentlich in vielen Sportarten, auch im Fernsehen, wo wir eben ganz klar gesagt haben, wir wollen die Marke vorantreiben. Insofern liegt es mit Sicherheit nahe, auch nochmal das Thema Bekleidung weiter voranzutreiben. Mhm. Ist aber unternehmerisch für mich erstmal im Moment nicht der große Schwerpunkt. Wir fühlen uns in der Sicherheitsschuhwelt zu Hause. Wir haben eben als Hersteller auch erstmal den Ansatz, die Produkte, die wir selber fertigen, bestmöglich zu vertreiben. Aber natürlich, das kann schon Thema sein, was uns nochmal in den kommenden Jahren bewegt.
Wen sponsert ihr im Sportbereich? Wo seid ihr unterwegs?
Ja, natürlich in Dortmund gibt es nur einen Verein und es gibt sowieso nur einen Fußballverein. Schwarz-Gelb schlägt da mein Herz. Ja, klar, natürlich. Okay. Ja, im Ruhrpott sind wir doch BVB durch und durch. Und ja, das lag mal nah. Borussia Dortmund 1909 gegründet, wir 1910. Kohle und Stahl vereint uns und Malocha, das sind die Borussen ja auch. Insofern lag das nah.
Okay, krass. Und Chant, ne, seid ihr jetzt, das ist das neueste Ding, oder?
Thema Handball?
Ja.
Ja, genau. Wir sind Partner der deutschen Handballnationalmannschaft, Damen und Herren. Krass. Große Turniere, auch nochmal ein großer Invest für uns gewesen.
Wo finde ich euch da? Also, was sponsern wir?
Ja, ziemlich genau auf dem Trikot.
Also, wirklich?
Ja, natürlich.
Also ihr seid der Sponsor?
Wir sind der Hauptsponsor, ja. Wir sind der Hauptsponsor der deutschen Handballnationalmannschaft.
Toller Sport.
Sponsoring, was wir ja im Januar jetzt eingegangen sind, passend zu unserem Jubiläumsjahr. Und das eigentlich auch ganz bewusst mit dem Hintergrund Europäisierung. Wir wollen das Geschäft weiter vorantreiben und da sind wir natürlich als Partner der deutschen Handballnationalmannschaft, die eben auf den verschiedensten Turnieren unterwegs ist, genau der richtige Weg.
Und wenn ich die Kette jetzt für mich auch richtig rekonstruiere, also ihr macht das ja in Brasilien, dann kommen die Schäfte quasi nach Deutschland. Das heißt, jedes Paar Atlas-Schuh, was es gibt, hat den deutschen Standort gesehen.
Ja.
Jedes Paar. Jedes wurde bei euch zu Ende gebaut, in einen Karton reingetan, kam dann in ein Lager und wird von da aus per Logistik versandt.
Korrekt.
In welche Themen investiert ihr dann? Also was sind so die letzten großen Investments, wo du auch sagst, das war für uns wichtig, um die Arbeitsabläufe zu gewährleisten und irgendwann mal über 3 Millionen Paar Schuhe zu verkaufen pro Jahr?
Ja, das ist eben die Besonderheit. Überall, wo Atlas draufsteht, ist auch hundertprozentig Atlas drin. Mhm. Wir sind einer der ganz, ganz wenigen Sicherheitsschuhhersteller, die wirklich die komplette Supply Chain in den eigenen Händen haben. Und wir investieren permanent natürlich in unsere Fertigung in Brasilien, aber eben auch in Dortmund, da mit der Technologie permanent mitzugehen. Das ist für uns das große Thema. Der nächste Schritt wird definitiv das Thema Logistik sein. Wir sehen, dass die Bedarfe unserer Handelspartner, aber auch der Industriekunden immer kleinteiliger werden. Es werden keine Lager mehr vorgehalten bei den Unternehmen. Das müssen wir mit managen. Deshalb stehen wir gerade nochmal vor einem großen Baustein, 10 Millionen Euro am Standort in Dortmund in die Logistik zu investieren. Projekt, wo ich gerade mit unserem Team dran arbeite. Ich wusste gar nicht, dass Logistik so softwarelastig ist. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Und da drehen wir gerade erstmal die Runden, das softwareseitig auf die Beine zu stellen, bevor es dann Richtung automatisierten Palettenlager etc. geht.
Das macht man aber mit Beratern. Da holt ihr euch Profis rein.
Da holen wir uns Profis mit rein. Tatsächlich ist es aber wie immer in der Sicherheitsschuhwelt. Es gibt nicht den Katalog, baue mir eine Schuhfabrik, sondern da müssen wir teilweise wirklich auf Einzellösungen zurückgreifen.
Aber da holt man sich, das ist trotzdem von der Dimensionierung noch nicht so, dass ihr sagt, da holen wir uns eine Avato oder einen Fiege rein als Berater, sondern es ist schon noch eine Nummer drunter. Es ist für genau euren Bedarf zugeschnitten auch.
Absolut. Und das ist auch unsere Kultur. Wir machen das selber. Das greift auch in den Bereich Logistik hinein. Diesen Bereich wollen wir komplett beherrschen und vorantreiben. Deshalb, das werden wir im Moment nicht aussourcen.
Ich muss gerade mal überlegen. 2,7 Millionen Sendungen, Werktage. Ihr verschickt also so, wenn ich mich nicht verrechne, 10.000 Paar Schuhe am Tag?
Ja, das kommt schon ziemlich gut hin. Also so 13.000 bis 14.000 Paar Peak-Time verlassen bei uns das Lager. Circa 3.000, 4.000 Sendungen pro Tag oder Aufträge.
Das ist alles ja auch krass. Das ist ja nicht Asset Light, ihr seid Asset Heavy, ne?
Definitiv, das würde ich so unterschreiben. Wir investieren in unser Anlagevermögen, ja.
Also in Brasilien seid ihr auch? Also sind das eure Fabriken in Brasilien?
Ja, definitiv. Das sind hundertprozentige Tochtergesellschaften und uns gehört das Unternehmen. Wir tragen die Verantwortung für die 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sage ich auch unserem Vertriebsteam in Europa immer, unseren 50 Kolleginnen und Kollegen. Geht Gas, da steht ein ganzes Team hinter, was für uns die Schuhe fertigt. Und das ist natürlich auch, ja, ich glaube, eine ganz, ganz große Verantwortung, aber auch ein Ansporn für das gesamte Team, dort die Produkte zu vertreiben.
Ja, sag mal, du sagst gerade, uns gehört das Unternehmen. Das ist ja wirklich so, es gehört maßgeblich dir und ich glaube, ein ganz kleiner Teil noch deinem Vater. Mhm. Wie waren so die Unternehmensnachfolge? Ich meine, ihr seid ja immer noch irgendwie zusammen, die ist ja noch gar nicht. Klar. Du bist, glaube ich, alleiniger Geschäftsführer. Ich habe im Impressum nur deinen Namen gefunden.
Ja, genau. Mein Vater ist auch noch Geschäftsführer. Ich bin aber CEO und mein Vater ist auch Geschäftsführer in Brasilien noch unseres Unternehmens. Aber ja, Nachfolge ist ein großes Thema. Mein Vater hat sich damals ganz klar gesagt, es soll nur ein Kind das Unternehmen fortführen. Also ich habe noch eine Schwester.
Okay.
Und ja, er hat damals die Entscheidung getroffen, relativ früh. Und ja, ihm war das wichtig, soll nur einen geben, der das Unternehmen fortführt. Er ist groß geworden mit vier Brüdern. Ich glaube, das hat ihn auch geprägt.
Ja.
Ich glaube allerdings, ab und zu wäre es auch schön, man hätte noch jemand anderes an seiner Seite. Aber gut, es war seine Entscheidung und die musste auch die Familie so mittragen. Und ja. Ich mache das sehr, sehr gerne und bin mir der Verantwortung voll ganz bewusst.
Also ihr seht euch und hört euch im Alltag extrem viel. Ihr tauscht euch noch mega viel aus. Das heißt auch diese Phase des Zusammenwachsens, des gegenseitigen Lernens und Befruchtens, die ist noch voll da.
Ach klar, also das muss ich auch sagen. Ich bin ja nun wirklich jung, 31 und dann eben vor 10 Jahren ins Unternehmen gekommen. Vor 5 Jahren dann eben den CEO-Posten bekommen. Da war ich 26 Jahre alt.
Wahnsinn.
Ich habe gestartet mit einer Corona-Welle. Das war natürlich klasse zum Start. Muss dann 2020. Und für mich immer wieder das Thema, er hat mich machen lassen, ich durfte mich auch ausprobieren, ich durfte auch Fehler machen, das gehört auch dazu. Ich hatte da immer und habe da hoffentlich immer noch seine volle Rückendeckung und das hat mich auch geprägt, dass ich eben machen durfte und selber Entscheidungen treffen kann und durfte.
Habt ihr irgendeinen externen Berater für diesen Übergabeprozess zugeholt?
Coaching, gar nicht.
Irgendwas? Gar nicht. Okay.
Wir sind kulturell sehr beraterfrei. Gibt einen Steuerberater und den brauchen wir auch. Und ansonsten Juristen oder Ähnliches halten wir uns möglichst fern. Klar gibt es Vertraute, die auch Juristen sind, wo man mal Fragestellungen diskutiert. Aber das wird erstmal so im Haus und in der Familie geregelt.
Und ihr seid so richtig, also in Dortmund, da macht ihr viel, da kennt man euch. Ihr seid auch lokal extrem engagiert. Ihr seid auch gerne im Ruhrgebiet unterwegs.
Ja, wir leben das Ruhrgebiet. Also wir sind seit 50 Jahren jetzt eben am Standort in Dortmund und wir sind mit der Region ganz, ganz eng verbunden und wir haben eigentlich auch diesen Wandel, den das Ruhrgebiet ja insgesamt erlebt hat, mitgestaltet. Also wir mussten den Weg ja auch gehen, weg von Kohle und Stahl. Heutzutage ist das Ruhrgebiet Technologiestandort für viele Bereiche und das haben wir ja gemeinsam mit dem Ruhrgebiet bewegen dürfen und da sind wir auch sehr stolz drauf. Und wir fühlen uns vor allen Dingen wohl in Dortmund.
Ja, und wird das auch, also ihr fühlt euch wohl in Dortmund, ihr werdet aber auch supported. Wir haben ab und zu Unternehmer, die sagen, ich werde politisch gar nicht so gut supported und Co. Jetzt rede ich ja nicht von der bundesweiten Politik, sondern auch lokal. Du findest, ihr seid als Arbeitgeber da auch, ihr werdet gut supported von der lokalen Politik auch.
Ja, man ist ansprechbar, klar, man kann auf die Politik zurückgreifen. Dennoch würde ich mir, und ich glaube, das spreche ich für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, mehr Austausch zur Politik wünschen. Das ist auch noch in Dortmund ausbaufähig.
Okay. Jetzt haben wir ja einige Unternehmer sitzen, die auch über Zukäufe extrem groß geworden sind. A, habt ihr das schon mal gemacht? Und B, wenn ja, was und warum war das sinnvoll?
Tatsächlich klassisch im Sicherheitsschuhbereich haben wir noch keine Akquisition durchgeführt. Wenn es sich mal irgendwie ergeben sollte, dann kann das schon spannend sein. Aber ansonsten haben wir uns eigentlich im letzten Jahr verstärkt mit der Beteiligung an einem Orthopädie-Schuhunternehmen, dem Unternehmen GetSteps. Die sitzen hier in Berlin auch.
Ja.
Ein Startup, was sich mit dem Thema orthopädische Einlegesohlen befasst hat und da den Prozess revolutioniert hat. Denn man wollte weg vom klassischen Geschäft Sanitätshaus. Der Kunde geht dorthin, muss dort vermessen werden. Wartet dann auf die Einlage, muss dann nochmal hingehen, sie abholen. Und das haben die eben umgebaut, den Prozess insofern, dass man ein Abdruckset nach Hause geschickt bekommt und dann sehr, sehr convenient quasi zu Hause die Abformung vornehmen kann und die Sohle dann auch nach Hause geschickt bekommt.
Okay, lass mich kurz überlegen. Die Höhle der Löwen?
Richtig, genau.
Okay, so, da habt ihr jetzt die Mehrheit dran. Die schicken dir ein Abformset nach Hause für den Fuß, also so wie die Sachen, ich habe ja 3 Kinder, ne, dann hast du ja jeden Kinderfuß schon irgendwie 3-mal abgeformt oder irgendetwas. Das heißt, zu dir nach Hause kommt irgendein Abformset, da kommt dein Fuß rein. Du hast vorher irgendeinen Zettel von deinem Orthopäden bekommen, dass du eine Einlegesohle brauchst, dann wird es zurückgeschickt und dann bauen die Einlegesohle, egal wo du bist.
Genau.
Schicken die Post dazu.
Die Einlegesohle wird hier in Berlin gefertigt von einem Team, wirklich auch noch viel Handarbeit. Und dann wird die eben per Post an dich zu Hause versandt. Und dann kannst du sie direkt benutzen. Ja, ein ganz, ganz großer Markt. Das Thema Fußfehlstellungen und Fußgesundheit gewinnt immer mehr an Stellenwert. Und da ist eigentlich so eine technologisch offene Lösung, eine flexible Lösung, schnelle Lösung vor allen Dingen gefragt. Und das hat GetSteps umgesetzt.
Welche Geräte sind da? Also wie kannst du sowas auf Massenfertigung quasi auch bauen? Wie arbeiten die? Wie groß sind die?
Ja, wir haben 20 Kolleginnen und Kollegen hier in Berlin sitzen. Tatsächlich haben wir teilvorgedruckte Einlegesohlen aus dem 3D-Druck, die quasi als Rohling auch dienen. Werden dann aber hier noch vor Ort quasi zugeschnitten, geschliffen, der Deckstoff wird aufgebracht. Das ist immer noch sehr, sehr viel Handarbeit.
Das hört sich auf jeden Fall auch danach an, als wenn ihr euch sehr gut gegenseitig befruchten würdet. Du hast ja vorhin kurz gesagt, dass ihr über die Einlegesohle quasi ein Stück näher, das ist Know-how, was ihr dann da auch nehmen könnt. Genau deswegen habt ihr die auch gekauft.
Ja, grundsätzlich ist GetSteps nach wie vor eigenständig, hat auch ihre eigenen Kunden, ist auch markenunabhängig. Man kann quasi seine Einlegesohlen für alle Sicherheitsschuhmarken dort bestellen. Aber ja, für uns natürlich schon ein Sparring-Partner, wenn es um das Thema Technologie geht. 3D-Fußvermessung, Scannen, wie können wir diesen Prozess weiter automatisieren? Und vor allen Dingen auch, wie können wir die Beratung des Kundens noch optimieren? Und da unterstützt uns GetSteps.
Okay, und jetzt bist du ja noch recht jung, also auch angriffslustig. Das könnte für euch also durchaus Sinn machen, um schneller zu wachsen, eine andere europäische Brand im Bereich Sicherheitsschuhe zu kaufen, um einfach schneller Märkte zu erschließen. Italien, Spanien, Frankreich, was auch immer. Das ist schon so.
Das ist schon so. Da gibt es natürlich auch immer wieder mal Themen, die wir uns anschauen. Das Richtige war noch nicht dabei. Es muss auch passen. Es muss vor allen Dingen auch in die DNA passen, wie wir arbeiten. Wir sind eben Hersteller und insofern muss man eben schauen, wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, was ja auch asset-heavy unterwegs ist, muss man sich schon die Fertigung anschauen. Passt das überhaupt? Aber ja, Wachstum ist wichtig. Wir müssen auch wachsen. Der Markt, der europäische Markt konsolidiert sich. Es gibt eigentlich immer weniger Anbieter und da müssen wir schon vorne mitlaufen.
Ich wollte gerade sagen, ihr seid in einer, glaube ich, auch in einer ganz guten Position. Also ihr habt eine extrem schöne Größe, ihr seid in Europa schon aktiv. 165 Millionen Umsatz ist auch eine extrem schöne Größe. Nun glaube ich, dass ihr das relativ profitabel auch macht. Das heißt, auch bei euch klopfen ja sicherlich ab und zu Unternehmen an, die euch ganz gerne übernehmen würden. Aber das spielt für dich keine Rolle. Dafür bist du zu jung, oder?
Bleibt unbeantwortet, die Anfrage.
Ah, okay, genau. Alles klar.
Nein, ich bin 31 Jahre alt. Ich will das mindestens noch ganz, ganz lange machen. Sechste Generation wächst gerade auf zu Hause. Und mein unternehmerisches Ziel ist es natürlich, das Unternehmen erfolgreich in die sechste Generation zu übergeben.
Ja, was mich immer interessiert, bei 1500 Mitarbeitern, wie viel Wasserkopf habt ihr? Da hatte ich bei der Bonita Group extrem gestaunt, die irgendwie sagte, mit 30, 40 Leuten händeln die auch so 1200 Mitarbeiter. Ja. Waren es, glaube ich. Wie sieht das bei euch aus?
Extrem schlank. Ja. Also auch unsere Verwaltung, natürlich dementsprechend auch eine gute Arbeitsbelastung im Vertriebsinnendienst, aber auch Finanzbuchhaltung, Personalabteilung. Die Teams können wir an einer Hand abzählen. Also es ist wirklich überschaubar. Cool. Ich selber sitze seit einigen Wochen auch wieder im Großraumbüro mit Kolleginnen und Kollegen zusammen. Ich will das Unternehmen auch eben ja in der Verwaltung schlank halten, so groß wie nötig. Denn wir brauchen die Agilität und das lieben eigentlich, glaube ich, unsere Mitarbeitenden auch, dass als Inhaberfamilie man ansprechbar ist, dass man reinkommen kann. Wir duzen uns. Offene Kultur und das sollen wir auch weiterhin beibehalten.
Und das Thema, also hast du gesagt, ihr habt seit wenigen Wochen erst einen Webshop für den Endkunden. Mhm. Wie seid ihr bei dem Thema Social Media und Co. aufgestellt? Was ja doch ein paar Mittelständler inzwischen ganz gut machen, aber viel zu viele Mittelständler noch gar nicht.
Ja, ausbaufähig. Wir haben im Marketing auch ein Social Media Team. Wir produzieren da auch fleißig Content. Ich selber habe mich mit dem Thema auch mal jetzt probiert und versuche ein bisschen mein unternehmerisches Leben zu teilen.
Und?
Ja, es ist intensiv und man muss eine gute Strategie dazu haben. Auch da gibt es noch Bedarf. Wir sind eben da gerade in dem Wandel, als B2B-Marke nun eben auch noch mehr Sichtbarkeit in dem B2C-Markt zu bekommen. Und ja, Social Media ist ein wichtiger Teil, aber da können wir noch einiges mehr tun.
Ja, es ist ein relativ spezielles Thema, was ihr da habt. Wir hatten ja die Dina Reit von SK Laser hier, die ja quasi primär im Social Media eigentlich total präsent ist. Mhm. Und es ist ja schon so, dass sich bestimmt Feuerwehrleute, Polizisten, eben alle Dachdecker, die eure Schuhe benutzen. Also ich meine, in Amerika würdest du klassischerweise so einen Content haben, wo der Schuh durchgeschnitten wird. Oder wo du eben ausprobierst, wie oft musst du auf den Schuh eindröschen, wie stark muss der Nagel da reinschießen, bis er durch die Sohle durchgeht. Das ist alles Spezialcontent und der wird wahrscheinlich auch keine 5 Millionen Mal geguckt. Aber irgendwie musst du, glaube ich, schon vertreten sein und musst das machen, weil auch Video so hochgradig international ist. Also selbst wenn du die Sprache nicht verstehst, siehst du trotzdem, wenn der Schuh aufgeschnitten wird oder wie der auf der Baustelle funktioniert, da brauchst du ja nicht viel Sprache zu.
Ja, vor allen Dingen aber auch die technischen Features vernünftig zu erklären. Also heutzutage im Social Media irgendetwas bright und shiny darzustellen, ist ja in Anführungsstrichen relativ einfach, aber dann ist auch mit einer hohen Kundenzufriedenheit zu vertreiben und gerade den Mehrwert eines Atlas-Sicherheitsschuhs, also das Thema Atmungsaktivität zum Beispiel, zu kommunizieren, das ist gar nicht so leicht und da brauchen wir natürlich immer wieder kreative Ideen, schauen natürlich auch im Fashion-Bereich, im Freizeitbereich, was gibt es da für Ansätze und dann eben auch die Herausforderung, es soll authentisch sein. Ja. Aber ein Sicherheitsschuh authentisch ist eigentlich immer dreckig und irgendwie etwas defekt. Und diesen Spagat zu finden zwischen authentisch, einsatznah, da arbeiten wir im Marketing dran. Aber ich glaube, das machen wir auch ganz gut.
Macht ihr das im Bereich Influencer? Also gibt es so Workwear-Influencer quasi?
Ja, es gibt so einige wenige, die so in dem Bereich Handwerk dann unterwegs sind. Den klassischen Workwear-Influencer, den kenne ich jetzt noch nicht. Aber es gibt natürlich im DIY-Bereich viele Leute, die Online-Tutorials haben für Trockenbau oder Ähnliches, wo wir dann eben auch mit Produktplatzierungen aktiv sind.
Cool.
Ja, großes Feld und vor allen Dingen auch immer wieder ein Generationswandel und Wechsel. Wir haben viele Beschäftigte bei uns im Unternehmen, auch in der Vertriebsleitung, die sind schon einige Jahrzehnte bei uns im Unternehmen. Und wenn wir da immer wieder das Team auch mit diesen neuen Themen konfrontieren müssen, dann ist das auch immer wieder eine tolle Kulturfrage.
Ja, ich finde ja, ich habe irgendwann mal bei den OMR-Podcast gehört mit dem Engelbert Strauß-Eigentümer. Ne? Das ist ja inzwischen Wahnsinn, wie groß sie geworden sind. Und was ich ja bei euch sehr schön finde, also unabhängig davon, dass ihr vor 5 Generationen, der Name Atlas ist total toll, finde ich. Nicht nur, weil er ganz weit vorne im Alphabet steht, sondern weil er kurz ist, weil er international ist, weil er sich sehr, sehr gut einprägt. Und es ist ja schon so, dass die Mitarbeiter es als sehr gutes Zeichen auch verstehen des Unternehmens, in Spezialisten wie euch, sich um ihre Füße kümmern zu lassen. Ja. Also ihr werdet ja auch teilweise gefordert. Ihr werdet, das ist ja eigentlich ganz schön, wenn ihr ein tolles Produkt baut, dann seid ihr irgendwie Teil der Workwear-Familie. Und das finde ich eigentlich total schön. Also Markenbildung bei euch zahlt sich ja wirklich aus.
Ja, wir wollen ja auch nicht nur Kunden haben, sondern eigentlich Fans. Das ist unser Ansatz und mein persönlicher Ansatz. Und das Schöne ist, beim Schuh bekommt man direktes Feedback. Ja, wenn der Kunde den Schuh einen Tag getragen hat und zieht den abends aus und sagt, boah, super, die passen, die gefallen mir, da habe ich Spaß dran. Und das begeistert uns und das macht einfach Spaß.
Und sag mal, jetzt bist du ja total jung. Und wenn man jung ist, dann hat man ganz viel Agilität, ganz viel Innovationskraft und Schaffensdrang.
Ja.
Aber man hat natürlich auch ein paar Situationen im Leben noch nicht erlebt. Mhm. Wer begleitet dich im Alltag quasi auch durch schwierige Fragen oder auch wenn du Blindspots hast? Mhm. Und du sagst ja, Coaches ist irgendwie nicht so viel, aber andere Unternehmer, irgendwelche Vereinigungen, YPO oder irgendwas anderes. Mit wem redest du?
Ja, ziemlich breit gefächert. Das reicht vielleicht vom Lions Club, in dem ich aktiv bin, wo auch Unternehmer drin sind, wo wir uns mal austauschen über gewisse Themen. Das Thema Schuhe ist schon sehr nischig. Also da wirklich jetzt Produktfragen beantwortet zu bekommen, schwierig. Aber unternehmerisch generell Themen, ja klar, bespreche ich auch mit meinem Vater nach wie vor. Das ist auch dann immer jemand, mit dem man über die Themen sprechen kann. Aber ansonsten ist der Kreis relativ klein, mit dem Dinge besprochen werden.
Ja, und also fairerweise auch die Luft ist ja relativ dünn. 1500 Mitarbeiter ist echt viel. Also für Mittelstand, also ihr fällt, glaube ich, aus der klassischen Mittelstandsdefinition schon raus. Ja. Ne? Auf jeden Fall sehr großer Mittelstand. Da kannst du jetzt ja auch nicht so viele fragen. Habt ihr ein Management-Team, was auch breit aufgestellt ist? Oder ist es schon, dass du mit deinem Vater euch viel die Bälle zuspielen?
Ja, klar, genau. Aber wir haben trotzdem noch einen Board quasi, wo auch Mitglieder der Geschäftsleitung angedockt sind, die Vertriebsthemen verantworten, kaufmännische Themen verantworten. Da sucht man natürlich in den wöchentlichen Meetings auch den Austausch, bespricht Themen und dann finden wir eigentlich auch immer gute Lösungen. Es ist immer eine Teamleistung, das ist eigentlich wichtig.
Was machst du für dich? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, ein Tag relativ lang, ja, du beutest dich natürlich sehr schön selbst aus, wie es die meisten Mittelständler so machen. Ja. Wo findest du Ruhe? Was sind so deine Ruhepole und da, wo du ein bisschen Kraft rausziehst?
Klassischerweise natürlich die Familie, ganz wichtig, die einem immer wieder Energie gibt. Meine Frau, die einen unterstützt bei all den Themen, das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich zu Hause eigentlich auch immer so gelernt. Die Familie ist da der Anker. Ansonsten bin ich echt breit aufgestellt. Ich probiere viele Dinge aus, tue viele Dinge, viel zu wenig. Bin bei uns in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, fahre da noch Einsätze auch mal mit, relativ frisch. Das ist ja dann auch nochmal richtig Adrenalin teilweise. Das macht Spaß.
Darfst du das? Dein Arbeitsvertrag lässt du das so krassen Themen nachgehen?
Das ist eine, nicht entschädigte Nebentätigkeit sozusagen. Ja, aber das ist eine gute Sache. Ich bin noch bei uns im Beirat der Dortmunder Tafel, Schirmherr der Dortmunder Tafel, wo ich mich engagiere. Für mich ist das einfach immer Kopfthema. Ich möchte auf andere Gedanken kommen, mich mit anderen Themen befassen. Ich brauche gar nicht unbedingt dieses riesen Workout, sondern einfach mal wieder anderen Input und andere Themen. Und das reizt mich.
Wo bist du noch? Also das ist ja ganz ein paar Dortmunder Tafeln so super cool. Also finde ich extrem gut, wenn Leute, die wirtschaftlich so stark auch engagiert sind, auf der anderen Seite auch sozial so ein hohes Engagement zeigen. Hast du irgendwelche Vereinigungen, keine Ahnung, Bund Deutscher Mittelständler, Mittelstandsverband?
Tatsächlich nicht. Okay. Ist immer wieder Thema, wird auch wieder kontaktiert und angefragt. Tatsächlich so aus Zeitmanagementgründen habe ich da für mich noch nicht so die Prio draufgelegt. Kann vielleicht aber nochmal kommen. Schauen wir mal.
Ey, du musst das machen. Ich finde, du bist ein Talent. Also habe ich gerade schon deinem Team gesagt. Du bist ja heute, du bist der erste Mittelstar, der quasi mit zwei Leuten angereist ist, was ich ja sehr schön finde. Und den habe ich auch gesagt, ihr müsst aus eurem Chef mehr machen. Der hat Talent, ja.
Ja, danke. Ach, immer eine Teamleistung, wie ich gerade schon sagte. Und ich hätte Spaß dran, mich natürlich mit anderen Unternehmern zu vernetzen. Gibt auch im Ruhrgebiet viele tolle Unternehmer, die man noch gar nicht so kennt. Und ich arbeite da nochmal dran.
Ja, auch Rosier ist ja, Mercedes ist ja riesengroß. Der Konstantin Buschmann aus Bottrop, ihr habt im Ruhrgebiet wirklich tolle Unternehmer. Alex Weber aus Gelsenkirchen war auch schon Gast hier.
Ja.
Also ich finde, das Ruhrgebiet ist, der Ballungsraum ist unglaublich interessant. Und wenn ich dort immer mit dem Auto durchfahre, ich glaube, ihr habt die Seilbahn in Wuppertal, ne? Aber ich bin ja Ossi, ich bin ja so selten ins Ruhrgebiet gekommen. Ja, so. Das sind echt schöne Gegenden. Also auch wenn du die Autobahn da runterfährst, das sieht sehr, sehr schön aus. Und ich finde, das hat alles, das hat auch ganz viel Charme. Und als so Berliner, die Achse Köln ist extrem gut. Und ich finde auch Berlin-Ruhrgebiet, da gibt es ein paar Überschneidungen zwischen den Menschen. Habe ich jetzt gerade auf Mallorca wieder feststellen.
Okay. Mallorquinisch, Ruhrgebiet sozusagen.
Genau. Ja. Ihr habt ja quasi Insel, seid ihr ja sehr engagiert auch. Ja. Aber das ist schon... Du greifst halt auch auf extrem viele Menschen zurück, also auch Ressourcen. Wie sieht es denn da aus? Habt ihr Mitarbeiter, finden das ein Riesenthema oder ist es schon so in eurem Bereich, dass ihr sagt, das klappt für uns eigentlich ganz gut?
Ja, großes Thema nach wie vor, Fachkräftemangel in der Produktion, aber auch eben klassisch im kaufmännischen Bereich. Unheimlich schwierig, gute Leute zu bekommen. Tun wir uns auch schwer mit, ist ein Thema, woran wir arbeiten müssen. Tagtägliche Aufgabe, also die limitierende Ressource ist tatsächlich im Moment das Thema Personal, auch bei uns in der Produktion. Auch wenn das Ruhrgebiet Ballungsgebiet ist. Aber ja, wir haben natürlich in vielen Bereichen Vollbeschäftigung.
Und ihr habt ja den Standort Deutschland auch schon vor knapp 20 Jahren einmal verlassen Richtung Brasilien. Guckt ihr euch noch andere Standorte an in Europa?
Nein, aktuell nicht. Brasilien ist unser Fokus. Da investieren wir auch. Wir haben das dritte Werk jetzt vor wenigen Wochen erst eröffnet. Und das ist eine gute Kombi, die funktioniert. Südamerika auch geopolitisch relativ stabil, trotz der Herausforderungen, die wir in Europa oder auch Nordamerika haben. Da sind wir sehr, sehr dankbar für, dass das ein gutes, eingespieltes Team ist. Da können wir wachsen. Und ja, da haben wir im Moment eigentlich keine Veränderung vor.
Ich wollte aber gerade sagen, Südamerika ist ja trotzdem, ne, die brasilianische Währung war auch mal ganz schön lange in Bewegung, also das ist ein Währungsrisiko. Rohstoffkosten würde ich jetzt auch sagen, die letzten 10 Jahre ging es nur in eine Richtung und zwar nach oben, dann Transport war ja vor kurzem noch ein Riesenthema, Fracht. Ja. Das müsst ihr schon alles irgendwie managen. Also das ganze Sourcing, ihr macht ja alles.
Absolut. Uns gehört die Supply Chain. Also wir sind wirklich von Anfang an bis zum Ende dabei. Wir können uns eigentlich auf keinen anderen beziehen, außer mal Lieferanten, die uns Teile, Komponenten zuliefern. Aber wir müssen das in der eigenen Hand haben. Wir wollen das aber auch in der eigenen Hand haben. Und das Risiko tragen wir gerne. Und das ist eigentlich auch das, was Spaß macht, diese Themen zu gestalten. Und ja, Herausforderungen muss man meistern. Klar, Frachten ist ein Thema, Wechselkurs ist ein Thema, aber ja, das kriegen wir hin.
Ja, das mache ich mir keine Sorgen. Hast du irgendwelche Regeln oder so ein Lifehack, nach denen du lebst, wo du gemerkt hast, das kam jetzt in den letzten Jahren auch in der Berufswelt immer ein bisschen entgegen, wenn du das so strukturiert hast oder wenn du dich an bestimmte Sachen gehalten hast? Keine Ahnung, gibt ja Leute, die sagen, ich beantworte keine E-Mail nach 22 Uhr oder wenn ich betrunken bin, dann antworte ich auch immer erst am nächsten Tag, weil ich habe noch nie erlebt, dass das funktioniert. Hast du da irgendwas für dich?
Also den ganz richtigen Weg habe ich noch nicht gefunden. Ich habe verschiedenste Sachen ausprobiert. Ich bin grundsätzlich ein Freund von Struktur, Joe-Fix-Termine, Regeltermine im Austausch, wo ich aber auch auch feststelle, dieser tagtägliche Austausch, mal eben hier 5 Minuten und da nochmal 5 Minuten mit den Mitarbeitenden, das ist so wichtig. Deshalb für mich ist eigentlich so die Balance aus allem ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht zu sehr festfährt in den Strukturen und weiterhin flexibel und agil bleibt. Und ja, E-Mail natürlich ist ein Thema, aber man schaut, wie viel macht man heutzutage per WhatsApp? Was bespricht man regelmäßig per WhatsApp?
Ne?
Ja, Wahnsinn. Da ist man, gibt es auch die 22-Uhr-Regeln mit WhatsApp nicht.
Ja. Nein. Ich habe das große Glück, dass quasi für mich jemand die E-Mails vorfiltert. Und wenn es wirklich wichtig ist, also wenn, Herr Seidel, wir brauchen Feedback bei dem Bauprojekt oder so, dann sage ich immer, wenn es wirklich wichtig ist, schreib mir eine WhatsApp. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da antworte, ist unglaublich hoch. Weil Rechner aufschlagen, E-Mails checken, ist ja im Flugzeug auch schon in den meisten Fällen nicht möglich und Co. Ne? Ja. Aber WhatsApp kannst du eigentlich im Alltag immer ganz gut wegarbeiten.
Ja, ja. Ich glaube, das fordern natürlich die Kunden auch ein, erreichbar zu sein vom Unternehmer. Das fordert aber auch das Team ein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig als Unternehmer, Entscheidungen zu treffen. Ja, und das ist etwas, was ich mir auch zuschreibe. Ich möchte Entscheidungen immer kurz und knackig treffen. Ja, man muss über manche Entscheidungen mal eine Nacht schlafen, aber es wird auch nach einer Woche manchmal nicht besser. Dann muss eine Entscheidung getroffen werden.
So, jetzt bist du ja junger Leistungsträger mit dem Standort Nachteil Deutschland, in Anführungszeichen. Ja?
Ach,
so, ja, genau. Ja. Wir sind ja alle gerne in Deutschland. So, noch. Aber wir hören natürlich auch andere Meinungen. Wenn du dir etwas wünschen könntest von der Politik, wir haben es vorhin ganz kurz angeschnitten, aber was glaubst du, würde die deutsche Wirtschaft am meisten supporten? Was fehlt denn dir aktuell? Wo würdest du gerne, wir haben ja gerade neu gewählt, ist ja immer eine neue Chance.
Ja.
Was wären da das Thema, wo du sagst, da müssen wir unbedingt dran?
Ja, Flughöhe mal ganz, ganz hochgesetzt. Definitiv das Thema Bürokratieabbau, ganz, ganz wichtig. Digitalisierung in der Verwaltung und bitte weniger Vorschriften, Gesetze auch auf europäischer Ebene. Das ist ja Wahnsinn, was uns da in einem Tempo vorgelegt wird, was dann plötzlich umgesetzt werden muss. Da müssen wir einfach jetzt aus meiner Sicht auch mal 2 Jahre in Anführungsstrichen nichts machen. Einfach mal die Themen umsetzen, die uns auferlegt wurden. Ich wünsche mir jetzt, dass wir mal eine stabile Regierung bekommen mit einer hoffentlich vernünftigen Mehrheit, wo Themen auch umgesetzt werden können.
Ja.
Und letztlich auf lokaler Ebene auch wirklich mal Themen umzusetzen, das machen. Du hast gerade über Wohnungsbau kurz gesprochen. Absolut wichtiges Thema, wenn ich mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spreche, bekommen teilweise keine Wohnung, bekommen kein Baugrundstück. Ja, bei uns in der Kommunalpolitik wird viel über Wohnungsbauoffensiven gesprochen, aber keiner baut.
Genau.
Und da müssen wir jetzt mal dran, einfach mal machen, genehmigen und auch die Wirtschaft mal arbeiten lassen und nicht immer so viel im Weg rumstehen. Das ist schon ein Thema, was mich teilweise auch ärgert.
Ja, das glaube ich. Und dazu, es ist eben wirklich, gerade im produzierenden Gewerbe haben wir auch schon ganz viele Gäste gehabt, die daher kommen. Da ist Deutschland schon sehr, sehr herausfordernd.
Ja.
Ne? Extrem starker Arbeitnehmerschutz. Das ist also toll, dass wir in einem Sozialstaat auch leben und das können, überhaupt keine Frage. Aber dann kommen eben auch trotzdem hohe Stromkosten, steuerliche Belastung und Co.
Ja.
Ich sage ja auch immer, solange wir es nicht hinbekommen, dass Amazon, Google und Co. hier vernünftig versteuert werden, ist das ja auch für uns ein riesengroßes Problem. Weil wenn ich keine Steuern bezahle, kann ich erstmal das Doppelte bezahlen von dem, was ich bezahle. So, wie soll ich denn also schaffen, jemals aus Deutschland heraus ein international starkes Unternehmen aufzubauen, wenn ich nicht auf einem Patent sitzen? Und auch bei euch, sagst du ja auch, den Schuh haben wir ja nicht erfunden.
Ja.
Ja, sondern heute ist es Ingenieursleistung, Forschungsleistung, die ihr erbringt. Die geht ja auch nur, wenn der Standort funktioniert und der Rohstoff Mensch weiter in die Ressource Mensch da ist.
Ja, absolut. Ich sehe mal als Beispiel sehr, sehr gut Brasilien. Ja, wir bekommen überhaupt gar keine Post mehr. Wir haben in Brasilien keinen Briefkasten. Du kannst uns faktisch keine Post zustellen. Ja, das hat man in Brasilien seit vielen Jahren bereits automatisiert. Eingangsrechnungen werden dort in ein Online-Portal geladen. Finanzamt bekommt sofort eine Abschrift. Es wird digital zugestellt. Wir haben keine Post mehr. Und wenn ich dann in Deutschland sehe, okay, ja, es geht nicht, wir müssen das noch postalisch zustellen. Ja, Leute, das geht. Ja, schaut nach Südamerika, dort sind die Dinge möglich. Die haben schon seit langem eine Bürger-App, wo der Führerschein drin ist, wo der Fahrzeugschein drin ist. All diese Themen, warum geht das nicht bei uns? Das ist
Wahnsinn, oder?
Und bitte machen.
Bei uns verschwindet die Post zwischen den Ämtern teilweise.
Yeah.
Ne? Also absoluter Wahnsinn.
Ja.
Henrik, wahnsinnig cooler Podcast. Ja, ich mag das total auch, wenn jemand hier mit einer großen Liebe auch für seine Heimat reinkommt, wenn dass du so früh entschieden hast, in diesem Unternehmen nachzufolgen, finde ich schön auch, dass ihr das beide miteinander hinbekommen habt. Wahnsinnig coole Zahlen, die ihr da habt. Ich würde mir wünschen, dass du viel, viel mehr machst in der Öffentlichkeit, weil es eine geile Story ist und ich finde auch ein extrem cooles Produkt. Also wirklich auch wieder deutsche Wertarbeit, die im Ausland Anerkennung findet. Tausend Dank für deine Zeit. Cool, dass du hier warst.
Danke für die Einladung. Wir geben weiterhin Gas. Bis bald.
Das würde mich sehr freuen. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann vergesst bitte nicht, kommentieren, liken und vor allem followen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag. Euch eine erfolgreiche Woche und bis bald.